die einzige Blaupause auf dem Album. Total. Sonst ist er eigentlich durchgehend in die Fresse.
Nee, und da hat er mir tatsächlich die Kassette gegeben und da waren ja halt Living Targets drauf.
Jahrelang keine Gitarre gespielt.
Okay.
Und ja, ich glaube, musste das dann erstmal lernen, ist ein bisschen falsch, aber ja, musste wohl erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Und
Lieder, der Musikpodcast.
Das ist immer super, wenn keiner anfängt. Okay. Moin, Jakob.
Moin, Patsy. So. Frohes neues Jahr wünsche ich dir.
Ach, ja, stimmt. Wie lange darf man das noch wünschen? Bis zum 18.?
Ich glaube, bis heute.
Bis heute, okay. Bis dann machen heute. Wir heute den Schluss mit frohes Jahr wünschen.
Genau, wir ziehen den Schlussstrich. Ja, wir beide haben es auch mal wieder geschafft.
Und verpasst vor allem.
Und verpasst vor allen Dingen. Ja, da muss ich gestehen, das ist, glaube ich, vor allen Dingen meine Schuld, weil es da so ein kleines Missverständnis gab. Ich war vergangene Woche quasi nicht in der Stadt beruflich. Und Freitagabend saß
ich... Sagen wir, wie es ist, du warst in der verbotenen Stadt.
Ich war in der verbotenen Stadt. Ich war eine Woche in Hamburg, musste da arbeiten und dann saß ich Freitagabend im Zug zurück in die Heimat und war gerade dabei, mich mit dem auseinanderzusetzen, was wir heute so vorhaben. Und Patsy schrieb mir, wann passt es dir denn morgen? Und ich...
Was? Morgen? Oh mein Gott.
What? Bin große Panik verfallen und kam es zu einem kommunikativen Missverständnis.
Ja, ist ja alles cool.
Und jetzt haben wir es eine Woche nach hinten verlegt und von daher...
Ich finde es okay, also mich stört das nicht. Okay. Dann so haben wir heute halt zwei Sachen zu besprechen.
Genau, wir leben auf jeden Fall noch. Das ist ja erstmal das Wichtigste.
So, andere Podcaster haben schon viel richtig abgeliefert dieses Jahr.
Genau, und wir, eigentlich hat sich bei uns seit Schulzeiten nicht so viel verändert. Immer auf dem letzten Drücker, ja, immer verpennt, immer zu spät.
Und die coolen Kids kommen halt immer ein bisschen später auf die Partys, ne?
Im Bus ganz hinten.
Bis heute. Oh Gott, ja.
Jo. Abgesehen davon, dass ich niemals zu den coolen Kids gehört habe.
Nicht? Nee, ich auch nicht.
Nicht. Naja. Anderes Thema.
Ja, musikalisch.
Genau. Wir haben uns vorgenommen, dass wir uns heute mal wieder über gute Musik unterhalten wollen.
Wobei, einmal ganz einen kurzen Schwenk müssen wir doch noch mal eben machen. Nur ganz, ganz kurz.
Bitte, ganz kurz.
Ich habe es dir vorhin gezeigt. Daniela, ich habe den Nachnamen schon wieder vergessen. Daniela Alfinito, ja. Direkt auf Platz 1 gegangen mit Löwenherz.
Ja.
Löwenherz.
Löwenmut.
Löwenmut.
Och, Löwenmut, Mensch.
Ach,
und toll fand ich aber auch den Titel ihres vorherigen Albums, Splitter aus Glück.
Ja,
stark.
Also stark. Ich kann mich noch dran erinnern, als ich dazu nicht geweint habe. Nein, ich habe es nicht wahrgenommen. Ich habe die Frau heute das erste Mal gelesen und sie ist. Also,
du hast es mir auch gezeigt und habe auch heute zum ersten Mal davon erfahren und. Wir haben vorhin noch zusammen in der Küche was gegessen und im Hintergrund lief dieser wertvolle Tonträger. Und
ja.
Aufgrund von Hintergrundgeräuschen hat man inhaltlich nicht so viel verstanden.
Zum Glück wahrscheinlich auch.
Aber ich meinte zu dir, ich verstehe es nicht, aber ich spüre es.
So, tief in dir drin.
Genau, es ist Musik, die direkt ins Herz geht.
Ja, okay. Und um das nochmal kurz zu umreißen, man nehme einfach jede beliebige Schlagerfloskel, die es gibt, rühre die in einen Topf und man bekommt genau das raus. Würde ich jetzt mal so behaupten, oder?
Das ist eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Ja. Aber hört gerne mal rein.
Nein, tue ich nicht. nicht noch mehr unterstützen. So.
Gut. Das Jahr fängt gleich schlecht an.
Genau. Nein. Wollen wir auch direkt abhaken damit und jetzt zur guten Musik kommen. Beziehungsweise eine Sache muss ich tatsächlich noch aufgreifen. Wir hatten eine Hörerzuschrift zur letzten Folge bezüglich, warum. Ja, so merkwürdige Musik in den Top 100 waren und wir uns nicht erklären konnten, wie die so hochranken und warum man damit offensichtlich Geld verdient. Und tatsächlich, mir ist es am Ende nicht mir ist es im Nachgang dann eingefallen. Ich hatte das auch schon mal gelesen. TikTok ist da ein richtig großer Treiber, was ja die Bekanntheit und den, die Reichweite auf jeden Fall angeht und dementsprechend wahrscheinlich auch die Kohle am Ende.
Ja, also ich muss gestehen, ich hatte da überhaupt nicht dran gedacht, aber als du es mir dann über den Hörer erzählt hast, dachte ich, ja, eigentlich logisch.
Ja, total. Also. Und ja, der Hörer hat, also vielen Dank nochmal an Julian.
Julian,
bester Mann. Er hat es auch noch mal ein bisschen ausgeweitet, hat noch mal gesagt, ja, das ist tatsächlich wirklich so, dadurch auch die Songs so wahnsinnig kurz sind, weil halt wirklich nur bei diesen TikTok-Videos ja auch nur ganz kurze Passagen da sind. Und viele Leute, die diese Sachen bei TikTok dann hochladen, gar nicht den Rest des Songs kennen.
Mhm.
Und wahrscheinlich auch gar nicht kennenlernen wollen.
Sag ruhig Kids.
Kids, die coolen Kids, ja. Ja, nee, das wollte ich eben noch mal eben ganz kurz. Nochmal vielen Dank für ja, diese Hörerzuschrift.
Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Phänomen, finde ich.
Ja.
Aber vor allen Dingen traurig.
Ja.
Aber jede Mode geht auch wieder vorüber. Und vielleicht.
Wir haben Eurodance in den 90ern geschafft. Also von daher.
Wir schaffen alles.
Ja.
So. Okay. Kommen wir zu dem Thema des heutigen Tages. Hetzi und ich haben es schon lange nicht mehr gemacht.
Gute Musik besprochen.
Auch das. Aber vor allen Dingen, dass wir uns gegenseitig Alben mit nach Hause geben. Ich glaube, das letzte Mal war tatsächlich für unsere Hip-Hop-Folge.
Stimmt, genau.
Da hatte ich von dir die Firma, das zweite Kapitel. Und was hatte ich?
Du hast mit Beginner mit
Last Action Heroes.
Genau das.
Stimmt. Das kommt mir schon wieder vor, als wäre das 3 Jahre her. Dabei machen wir, glaube ich, diesen Podcast 3 Monate. Also
4 Monate.
4 Monate.
Ja.
Genau, aber auf jeden Fall wollen wir das heute mal wieder machen.
Ja.
Albumtausch, kann man, glaube ich, so sagen.
Ja.
Und ich bin wirklich mega gespannt, was du so erzählst. Ich weiß nicht, willst du anfangen?
Ich würde dich ganz gerne als erstes hören. Ich habe dich auch aufgefordert mit dem Album.
Zum Tanz.
Zum Tanz, genau.
Dann fange ich mal an. Du hast mir von den Beatsteaks das Album Living Targets aus dem Jahr 2002 mitgegeben.
Sie.
20 Jahre jetzt dieses Jahr.
Das ist krass, ey. Das kommt mir noch gar nicht so vor.
Ja, und das ist, ich habe mich total gefreut, weil ja, die Beatsteaks sind eine Band. Klar, von denen habe ich immer mal wieder was mitgekriegt, aber ich habe mich nie wirklich mit denen auseinandergesetzt.
Oh. Okay.
Meine erste Berührung mit den Beatsteaks war, daran kann ich mich noch erinnern, da war ich, keine Ahnung, 13, 14 und hatte irgendwie so eine Phase, in der ich ganz viele Armbänder getragen habe und mein Rucksack, mein Schulrucksack, natürlich Eastpak, war irgendwie bekritzelt.
Mit Edding oder was?
Genau.
Ah, ja, okay.
Coole Kids, da ja, sind cool. Wir wieder beim Thema. Ich gehörte nicht dazu.
Aber um das nochmal eben abzuschließen, du hast das dann wahrscheinlich irgendwo in den Ende 90er, 2000er gemacht?
Anfang der 2000er.
Ja, guck mal, in den 90er war das auch schon hin. Also von daher.
Okay, ich war nur ein bisschen später dran. Und außerdem hatte ich auch ziemlich viele Buttons. Und dann hatte mein Vater irgendwann mal einen Button von den Beatsteaks gefunden.
Ach, witzig.
Und hat mir den halt mitgebracht und mir halt geschenkt. So von wegen so,
bitteschön.
Bitteschön, kannst ja bestimmt was mit anfangen. Und ja, ich weiß noch, wie ich ihn an meinen Rucksack gepinnt habe, aber
war das einer von diesen kleinen Pins oder diese großen?
Diese ganz kleinen.
Diese ganz kleinen, ja,
die genau, die man auch häufig auch selber machen kann. Ich glaube, mit so einer Stanzmaschine oder so. Genau, aber das war es dann auch erstmal wieder für mich mit den Beatsteaks. Und dann kam ja wirklich, glaube ich, so diese Phase, ich meine, also so die Hochphase war dann so Anfang der 2010er, wo die Beatsteaks dann ja auch wirklich ins Radio kamen, also wo die im Radio gespielt wurden,
ja,
wie
genau.
Boombox.
Ja, eigentlich davor. Mit dem, na, komm drauf. Mit Hand in Hand,
genau.
As Long as You Sing,
genau.
War ja auch noch.
Das sind ja, glaube ich, auch so die größten
Hits. Das sind wirklich auch die größten Hits, ja.
Genau. Und aber mehr wusste ich tatsächlich auch nicht über die Band und habe mich jetzt ja die letzten Tage sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil ich gemerkt habe, dass ich die Beatsteaks auch erstmal so ein bisschen verstehen musste, so was, okay, was da so hintersteckt. Ich fange mal an mit dem Album, worum es ja heute auch gehen soll, mit Living Targets. Ich musste es echt erstmal ein paar Mal durchhören. Mhm. Und ich fand es beim ersten Mal nicht gut.
Okay.
Es hat mir nicht gut gefallen.
Okay, krass.
Ich fand es sehr nervig, sehr anstrengend. Das fing erstmal damit an, dass der Sänger Arnim Teutoburg,
Weiß,
genau, klingt, als würde er die meiste Zeit durch so ein Megafon singen. Dann fand ich den Sound auch erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so dass
sehr rotzig, sehr dreckig.
Genau, hingerotzt, sehr dreckig. Und dann habe ich aber gemerkt, dass je häufiger ich das Album höre, desto besser gefällt es mir. Also dann habe ich mir halt auch auf YouTube viele Live-Auftritte der Band angeschaut. Und das ist halt eben genau der Punkt, was ich mit dem Verstehen meine, weil ich glaube, und da bin ich halt auch mal gespannt, was du dazu sagst, ich glaube, die Beatsteaks sind halt eine Band, die vor allen Dingen live funktioniert.
Ja, total, komplett.
Die, und vor allen Dingen geht da halt viel über Sympathien, weil ich finde, die Jungs sind unglaublich sympathisch, ja, bodenständig, nahbar. Und ich habe das Gefühl, das ist halt irgendwie auch der Punkt. Es geht natürlich geht es irgendwie um die Musik, aber es ist für mich eine komplette Liveband und natürlich geht es auch um die Songs, aber es geht vor allen Dingen so um das Drumherum, also weil Arnim, der Sänger, ist ja auch eine komplette Rampensau.
Total, komplett.
Und darauf will ich halt nämlich hinaus. Da musste ich halt erstmal so ein bisschen hinterkommen, weil ich habe dieses Album gehört und dachte, also halt auch nach ein paar Mal durchhören und dachte halt, ja.
Ich glaube, also um nochmal auf den Sänger nochmal zu kommen, ich glaube, dass das Ding ist, er ist halt wirklich nicht der größte Sänger, das weiß er, glaube ich, auch, aber er ist halt, was du schon sagst, durch seine Sympathie und so durch das Feeling, was er halt rüberbringt, macht er es unheimlich gut, finde ich. Also ich habe das ja alles ein bisschen anders, ich habe ihn ja komplett anders kennengelernt als du. Oder die Beatsteaks generell, kann ich auch mal eben ganz kurz noch mal um die Ecke kommen. Das war 2002 tatsächlich, auf dem Weg zum Hurricane. Und da haben wir damals, bevor wir aufs Hurricane rauf konnten, in der Schlange im Stau gestanden. Und ich mit meinem damaligen Polo 86C, wo die Anlage mehr Leistung hatte als der Motor vorne, stand denn da auch mit ein paar Kumpels. Und ich hatte tatsächlich in meinem Auto einen CD-Wechsler, aber auch ein Kassettentape. Mhm. Und einer von meinen Kumpels, Florian, der ist immer so gewesen, immer wenn er auf Festivals war, hat er immer vorher richtig viele Kassetten aufgenommen.
Ah, geil.
Weil er halt seine guten CDs nicht mitnehmen wollte, weil er, die kommen halt nicht wieder heile nach Hause. Mhm. Auch total kurios, wenn man heute überlegt, jeder Zweite hat ein 1.000 Euro iPhone in der Tasche, währenddessen in der Moshpit steht. Aber naja, andere Welt. und da hat er mir tatsächlich die Kassette gegeben und da waren dann halt Living Targets drauf. Mhm. Und ich dann reingemacht, Kofferraum, Klappe hin, auf, währenddessen wir noch im Stau gestanden und haben dann da Beatsteaks volle Katze angemacht.
Geil.
Und das war meine erste Berührung mit den Beatsteaks. Und die haben tatsächlich an dem Wochenende auch auf dem Hurricane gespielt.
Ja, cool.
Und das war, also ich habe die Beatsteaks im Laufe der Jahre relativ häufig gesehen, aber ich möchte behaupten, so gut wie 2002 werden sie einfach nie wieder. Und das war einfach grandios damals.
Ja, und ich finde das interessant, dass du das sagst, weil ich schon das Gefühl habe, dass sie mit der Zeit halt auch wirklich eher gesetzter geworden sind und ja, massentauglicher, so ein bisschen zugänglicher. Ich hatte ja schon mal...
Ja, mit Smack Smash sind die definitiv radiotauglich geworden. Also Hand genau. in Hand das, und Hello Joe und ich, da kamen noch ein paar andere.
Also Sachen. Es sind, finde ich, gute Songs, aber die tun halt auch keinem weh, ne?
Ja, die funktionieren halt auch super im Radio, aber die funktionieren halt auch gut mit 20.000 Leuten auf dem Festival, ne?
Also, genau. Und Living Targets ist, glaube ich, so ein Album, da könnte ich mir schon eher vorstellen, dass... Das ist jetzt nicht für jeden was, weil ja, es ist halt dreckig, es ist halt hingerotzt und
wobei da tatsächlich einer der größten Songs dann halt auch von der Band dann drauf ist mit Let Me In. Ne? Es ist also, Let Me In ist halt so, auf dem Vorgängeralbum Launch haben sie noch gesagt, gibt es einen Song, das ist so ein Manowar-Cover tatsächlich, wo sie sagen, wie sagen sie es, die coole Band von heute denkt mit und spielt erst ganz zum Schluss den Hit. Und das haben sie selber tatsächlich jahrelang halt auch mit Let Me In immer gemacht, weil alle haben immer so ein bisschen darauf gewartet, dass Let Me In am auf den Konzerten gespielt worden
ist. Ja, klar.
Und, ja. ja.
Letztendlich finde ich es echt ein gutes Album. Ironischerweise hat es mich ein bisschen an das Album erinnert, was du mir in unserer ersten Podcast-Folge auf den Weg gegeben hast. Von Lucifer? Basement Apes, genau. Also jetzt nicht, dass es jetzt unbedingt eins zu eins gleich klingt, das auf gar keinen Fall, aber ich finde, es ist halt beide Bands machen halt Musik, die halt einfach Spaß macht. Die macht halt Bock und da musst du jetzt halt auch nicht viel überlegen, sondern ja, da legst du ein Tape ein, da haust du eine CD rein, da legst du eine Platte auf oder streamst es und lässt halt laufen.
Ja.
Und ich finde, das ist in gewisser Hinsicht ja auch eine Kunst irgendwie. Und damit meine ich jetzt halt überhaupt nicht, dass da jetzt gar nichts musikalisch oder auch textlich hintersteckt.
Nö, das sind keine tiefgründigen Texte. Da braucht man sich nichts vormachen. Für mich ist das Album tatsächlich, wenn ich damals noch in der Schule gewesen wäre, wäre das so ein Sommerferien-Album gewesen, glaube ich.
Ja. Ja, halt irgendwie Freiheit, Unbeschwertheit und
Party.
Genau. So. Es ist ein gutes Party-Album.
Ja.
Und es sind auf jeden Fall echt sehr coole Songs drauf. Einer meiner Lieblingssongs ist Above Us.
Ach was, echt?
Finde ich gut.
Ah, cool.
Wie überrascht dich?
Ja, tatsächlich. Also, weil ich hätte mindestens zwei andere Songs im Kopf gehabt.
Ja, sag mal.
Ich hätte auf jeden Fall To Be Strong. Und Summer.
Ja.
Und früher war es tatsächlich Let Me In.
Ja.
Aber habe ich mir tatsächlich irgendwann so ein bisschen auch überhört.
Aber jetzt wahrscheinlich auch so mit der große Hit ist.
Genau.
Ja, wahrscheinlich.
Aber ich finde halt, was ich an dem Album super stark finde, ist halt der erste Song.
Echt?
Alter, ich finde den so, gut, weil der halt so direkt in die Fresse ist.
Ja, witzig, finde ich total interessant, weil genau da geht mir das halt auf den Sack mit dieser Megafon-Stimme. Und ich weiß nicht, was ich für ein Problem damit habe, aber irgendwie nervt es mich. Ich glaube, was das für die Hater mit Autotune ist, ist das irgendwie für mich.
Kann ich verstehen. Also kann ich tatsächlich nachfühlen.
Was ich ganz interessant finde, ist, welcher Song so ein bisschen aus dem Rahmen fällt für mich, ist Disconnected.
Ja.
Weil ich da, meine ich, auch eher so ein Synthi-Drum höre und der ja auch ja wirklich ruhig ist. Da nehmen sie ja das Tempo mal völlig raus.
Aber auch nur welcher Song kommt danach, nach Disconnected?
Away.
Away, genau. Und um da nochmal wieder Vollgas zu geben.
Genau. Dann, ne? Also, ja, genau. Und das meine ich ja auch wieder mit, dass, soweit ich das beurteilen kann, ist ja Disconnected so die einzige Blaupause auf dem Album. Total. Sonst ist ja eigentlich durchgehend in die Fresse.
Ja. Ja, ist im Prinzip, ja, wenn man vom Skip-Song sprechen würde, wäre das wahrscheinlich der Skip-Song.
Ja.
Album, er ist auch nicht wirklich schlecht. Also,
ich finde eigentlich, dass das halt echt ein gutes Album ist zum Durchhören.
Ja.
Und das sage ich ja als König der Skipper.
Ja.
Aber ich finde, es ist ein solides, rundes Ding. Wobei, und wahrscheinlich ist es vielleicht auch das, was mich so ein bisschen an Glucifer erinnert.
Hm.
Es ist jetzt irgendwie kein einzelner Song dabei, wo ich denke, okay, das ist ein All-Time-Favorite für mich oder zumindest den höre ich mir jetzt 2-3 Wochen lang in Dauerschleife an.
Ja.
Sondern ich finde, das Album funktioniert halt als Album.
Ja, genau. So. Doch, würde ich, kann, also, da bin
das,
ich dabei.
Das meine ich halt auch gar nicht negativ oder so, aber wenn ich mir Songs von dem Album anhören würde, dann wäre es, glaube ich, wirklich von vorne bis hinten einmal durch.
Mhm.
Und
ja.
Genau. Nee, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie, also du bist ja der Band auch deutlich näher als ich. Wie würdest du das beurteilen, was die Beatsteaks so heute machen? Findest du das immer noch gut? Haben sie sich selbst verraten?
Also ja. ich habe ja in der letzten vorletzten Folge, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, von unserem Podcast mal gesagt, dass es früher eine Band war, die ich halt immer blind gekauft habe, quasi, wenn die ein Album rausgebracht haben. Und das habe ich auch bis zum Album Beatsteaks, also wo das gleichnamige Album, habe ich es auch noch durchgezogen.
Dann mit kam, Gentleman of the Year. Ne?
Genau. Witzigerweise fand ich diesen Song auch relativ gut.
Mhm. Genau, ich auch.
Der hat irgendwie einen coolen Flow irgendwie, ja. So, finde ich so. Aber danach kam dieses Album
Yours.
Yours raus. Und das habe ich tatsächlich, das ist, glaube ich, nicht schlecht, das Album, aber ich habe es nicht mitgenommen, weil ich die ersten beiden Single-Auskopplungen so wahnsinnig schlecht fand.
Ja.
Und dann bin ich da irgendwie nie so richtig rangegangen an das Album.
Mhm.
Und das ist auch tatsächlich das erste Beatsteaks-Album, was ich mir dann irgendwann nicht mehr gekauft habe.
Ach krass, okay. Ja, und das ist ja jetzt auch immerhin schon 5 Jahre her.
Das echt, ist das schon so alt wieder?
Das ist von 2017.
Krass. Ja. Und jetzt haben sie ja, als letztes haben sie ja so ein Cover-Album rausgebracht, wo sie unter anderem, jetzt komme ich nicht auf die Band, ich weiß nur, wie das Album heißt, Dummy heißt das Album von...
Erst kann man ja alles rausschneiden. Warte, ich hab's...
Jetzt erleben sie live mit, wie wir googeln.
Nee, ich google gar nicht. Portishead.
Portishead, genau, danke. Oh. Meine
Güte. Ja, weil ich habe es nicht gefunden. Ich schwöre, mir fiel es gerade wieder ein. Portishead.
Nee, und da haben peinlich. Dann haben sie tatsächlich auch einen Song von gecovert. Und den fand ich auch wirklich gut.
Genau, Monotonie. Diesen, ja, Deutsche Welle-Klassiker,
glaube ich. Ja, genau, den haben sie auch noch gemacht.
Ja.
Ja, also. Aber ansonsten, ich finde, es ist relativ ruhig geworden um die Beatsteaks aktuell. Also ich glaube, die meiste Bewegung findet bei denen auf dem Instagram-Kanal gerade statt.
Ja.
Ja, ansonsten, was der Drummer hat jetzt noch nebenbei eine Supergroup gegründet mit dem Sänger von ehemals Blackmail. Nee, aber das war tatsächlich auch noch ganz gut. Also was die rausgebracht haben, diese Supergroup. Ja, der hat auch so einen ganz seltsamen Namen.
Und dann haben sie ja noch diese Kanonen auf Spatzen-Geschichte.
Genau, das war ja so ein Live-Zusammenschnitt, ne?
Genau, wo sie ja, glaube ich, auch, oder verwechsel ich das gerade völlig, mit Turbostart am Start waren.
Mit Turbostart haben sie tatsächlich einen Song zusammen gemacht, Frieda und die Bomben damals.
Genau, dann verwechsel ich das. Genau.
Der auch regelmäßig dann von Bernd Krutzke dann performt wird. Das ist ja einer der Songs, wo ein bisschen wirklich richtig auf die Fresse gegangen wird.
Ja.
Wo dann halt, ich glaube, die Radio-Konzertgänger sich dann so ein bisschen, erstmal für einen kurzen Moment verschlucken.
Ja, ist wahrscheinlich ähnlich wie Leute, die Helge Schneider witzig finden und dann aufs Konzert gehen und dann Jazz-Standards hören. Oder
genau,
so.
Die den ganzen Tag dann nur irgendwie auf Katzenklo warten und dann, ja, kommen da halt irgendwelche Jazz-Improvisationen für die nächsten anderthalb Stunden.
Ja, sorry, anderes Thema.
Ja. Nee, ja, aber finde ich also trotzdem interessant, dass es erst scheiße fandest, das Album, und dann doch irgendwie so relativ versöhnlich am Ende bist.
Wenn man Es hätte ich auch, ehrlich gesagt, also so wie ich die Beatsteaks bisher wahrgenommen habe, hätte ich das auch nicht so wirklich gedacht, dass ich da so lange brauche,
ja, okay,
um da so reinzukommen, weil ich hätte so gedacht, okay, das ist jetzt eine Band, die es jetzt seinen Hörern nicht so schwer macht.
Hm.
Und ja gut, sie haben es mir jetzt auch nicht schwer gemacht, aber ja, ja, ich hab einfach ein bisschen gebraucht. Und,
ja.
Ja. Aber was für mich übrig geblieben ist, ist auf jeden Fall ein Album, was mir echt richtig viel Spaß gemacht hat und in das ich auch noch häufiger reinhören werde. Und ich werde jetzt vor allen Dingen auch noch mehr in die anderen Sachen reinhören.
Also ich, als Hörtipp kann ich dir auf jeden Fall das Vorgängeralbum Launched auch noch mal rangeben. Das ist echt auch stark, finde ja, ich. Also wirklich, wirklich gut. Da sind das ist ja auch noch mit dem alten Bassisten.
Okay.
Living Targets war das erste Album mit Thorsten Scholz.
So.
Hätte man wissen können.
Wie unser Bundeskanzler.
Genau.
Ähnlich.
Ja.
Ja, ich finde es auch krass. Die haben ja wirklich 1997 ihr erstes Album rausgebracht. Und ja, sind auch mal jetzt stabile 25 Jahre mit dabei. Das ja, muss man auch echt schaffen. Und ja, von daher würde ich sagen, vielen Dank für dieses Album.
Gerne.
Und ich packe, wie angekündigt, Above Us auf die Playlist. Und dann melden wir uns gleich wieder.
Ich würde auch noch gerne einen Song raufpacken.
Ach, Entschuldigung. Wenn,
ja, sorry. Song, ja, ich würde dann auch gerne auch von dem Album To Be Strong noch mal raufpacken.
Alles klar.
Dann haben wir die nämlich beide abgefrühstückt.
Sehr gut.
Jo, machen wir einen kleinen Break, ne?
Genau, und hören uns gleich wieder.
Wir haben grundsätzlich, ganz grundsätzlich.
Herr Kollege Kleinert, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Wir müssen zum Schluss kommen.
Herr Präsident Hirsch, ich bedauere das zutiefst im Hinblick darauf, dass die Aufnahmefähigkeit eines Teils der Mitglieder des Hauses offenbar nachhaltig eingeschränkt ist.
Jo, da sind wir wieder.
Hey.
Hallo. Also, du hast mir auch ein Album mitgegeben. Beziehungsweise, wir haben uns witzigerweise, oder ich weiß nicht, war das von dir bewusst gewählt, dass es auch ein Album aus 2002 ist, wie das Living Targets?
Letztendlich schon.
Okay, alles klar.
Weil ich habe irgendwie versucht, ja, da halt zu schauen, was könnte da gut zu passen. Also ich weiß nicht, weil ich glaube, es wäre auch ein bisschen merkwürdig gewesen, wenn du mir das Beatsteaks-Album gegeben hättest und ich hätte dir irgendwie, weiß nicht, Tupac gegeben. Das
was auch nicht interessant ist.
Auf jeden Fall. Aber das, ja, dass man vielleicht so zumindest so ein bisschen auf einen Nenner kommt.
Also, um es mal eben aufzulösen, das nächste Album, also oder das Album, was du mir mitgegeben hast, ist By the Way von Red Hot Chili Peppers.
Jawohl.
Aus dem Jahr 2002. Und ich muss sagen, ich habe mich mega gefreut, als du mir geschrieben hast, weil das einfach so ein, ja, um nicht wieder in Superlativen zu verfallen, aber eigentlich muss man das an der Stelle tatsächlich, es ist echt ein wahnsinnig gutes Album.
Total.
Weil du echt gefühlt keine miesen Songs drauf hast. Und es sind immerhin 16 Songs drauf, ne? 16 oder 14? Nee, 16 waren es, ne?
Und ich bin, ja, muss ich gestehen, total erleichtert, weil ich war schon so ein bisschen am Struggeln, welches Album gebe ich dir mit auf dem Weg? Und dann kam ich aber relativ schnell auf By the Way und dachte dann aber, ja, zu mainstreamig, weil es, ich würde schon sagen, es ist ja wahrscheinlich zusammen mit Californication so das Red Hot Chili Peppers Album.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss dazu auch wirklich sagen, es ist das erste Album, was in Europa auf 1 gegangen ist. Ne? Also Californication ist nicht auf 1 gegangen, muss man dazu sagen. Wobei tatsächlich mit Californication davor haben sie so ein, ich sag jetzt mal, für sich, glaube ich, so ihren Stil am Ende gefunden.
Ja,
kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir völlig recht. So diese, ja, ich sag auch mal so diese John Frusciante-Merkmale. Ne?
Ja.
Also ich finde, ja schon, dass man bei den Red Hot Chili Peppers Alben relativ gut raushören kann, ob John Frusciante mit dabei ist oder nicht.
Genau.
Und ich bin auch echt mal gespannt. Dieses Jahr wollen sie ja angeblich ein neues Album rausbringen und genau. John Frusciante ist ja zurück. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es klingen wird.
Wie hieß nochmal das letzte Album? Hast du es auf dem Zettel?
Das zusammen mit Frusciante oder allgemein?
Nee, das, ja, da wo dieser Bär drauf ist auf dem Cover.
The Getaway.
The Getaway. Fand ich tatsächlich auch nicht ganz so schlecht, aber hat definitiv nicht nur Highlights drauf. Also, oder
nee.
Da sind wirklich relativ viele Songs drauf, wo man sagen könnte, ja, okay, da mache ich dann mal weiter. Aber da sind halt auch ein, zwei Songs drauf, die richtig gut sind.
Auf jeden Fall. Und ich fand auch das 2011er Album I'm With You jetzt auch nicht so schlecht.
Echt? Das fand ich persönlich absolut das Schwächste, was ich so seit den letzten 20 Jahren von den Chili Peppers gehört habe.
Also es gehört jetzt auch nicht zu meinen Lieblingsalben, aber so zwei, drei Tracks sind da schon dabei, die ich nicht ganz gut
finde. Okay.
Aber
ja.
Aber es geht ja um By the Way.
Es geht um By the Way und genau, 16 Titel hatte ich eben schon mal versprochen, die wirklich echt durch die Bank, also kann man echt sagen, echt, da sind fast eigentlich nur Hits drauf. Ja. Ne? Also es sind fünf Auskopplungen gemacht worden aus dem Album. By the Way, The Cypher, Cypher Song, oder wie spricht man das aus?
Ja, Cypher.
Cypher, Can't Stop, Dosed on Universal Speaking. Mhm. Und das sind halt echt einfach alles Bomben, ne? Muss man echt sagen.
By the Way wurde nicht ausgekoppelt.
Doch, also, By the Way, erstes,
okay, sorry.
Ist der erste Song, der auch.
Ja.
Wollte gerade sagen. Genau. Und also, das ist echt schon stark.
Ja. Also, ich finde auch, dass gefühlt eigentlich nur Hits drauf sind.
Ja.
Und ich finde aber auch wirklich krasse Songs. Also, Dosed finde ich inhaltlich schon krass und fast noch heftiger finde ich halt Don't Forget Me, was ja, ja wirklich ein Drogensong ist.
Sind tatsächlich sehr viele Songs, wo Anthony Kiedis halt seine Drogensucht aufarbeitet. Zum Zeitpunkt 2002 war er ja seit zwei Jahren wieder clean, muss man sagen. Und da sind echt ein paar Songs drauf, die wirklich sich da stark mit auseinandersetzt mit dem ganzen Thema, ne?
Ja.
Ein Song, auf den ich später noch mal ein bisschen genauer kommen werde, ist halt Venice Queen.
Mhm.
Und der ist seiner Drogenberaterin gewidmet.
Ach krass, okay.
Ja. Und die nach Abschluss der Aufnahme von dem Album tatsächlich auch verstorben ist danach. Also,
okay.
So, und also es ist schon, da sind schon echt ein paar Texte bei, also mal, um das nochmal eben abzuschließen, eben mit Living Targets, eher einfache Texte und da ist es wirklich schon ein bisschen tiefer, da geht es ein bisschen tiefer schon in die Richtung. Ja, und halt auch wirklich das Ganze drumherum, wie die Songs arrangiert sind und so, das ist schon wirklich sehr gut durchdacht an vielen Stellen. Du hast halt wirklich Songs, wie Can't Stop, die halt wirklich so diese Party-Dinger sind. Und dann hast du aber auch am Ende wird es ein bisschen seichter.
Ja, das finde ich auch.
So, genau. Wobei du hast am Ende noch mal diesen Miner-Song. Miner-Sing heißt er. Der noch mal so ein bisschen Gas gibt irgendwie. So ein bisschen so.
Cabron ist ja auch so ein bisschen augenzwinkernd, finde ich.
Mhm.
So vom Stil her.
Ja, genau. Und dann hast du halt, und da will ich jetzt mal wirklich ein bisschen tiefer drauf eingehen, auf diesen Venice-Song, Venice Queen.
Mhm.
Weil ich finde, das ist so ein Song, der geht ja auch über 6 Minuten irgendwie oder so. Und wenn man halt jemandem erklären will, was, also aus meiner Sicht zumindest, warum man Musik liebt oder warum man Musik gut findet, dann beinhaltet genau dieser Song alle Dinge, die irgendwie sonst guter Song irgendwie beinhalten muss.
Mhm.
Der beginnt langsam, hat auch ein relativ langes Intro. Ich glaube, bis 1 Minute 5 Sekunden wird gar nicht gesungen, wird erstmal so ein bisschen das Ganze aufgebaut und dann geht der Song halt wirklich los. Dann geht der Gesang los, dann kommt irgendwann halt dieser Mittelteil. Und er steigert sich immer höher, 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 bis dann irgendwann explodiert der Song und flacht dann aber am Ende auch wieder ab. Und das ist echt so, wo ich dann für mich irgendwie immer sage, so, das ist der die das, das so musst du Songs schreiben, ja, oder so musst du Songs machen, wenn du sie perfekt machen möchtest. Und das ist vielen Leuten, glaube ich, nicht zu vermitteln, weil die halt wirklich halt auf dieses Kurzlebige eher, und das muss sofort da sein und es muss sofort alles abgeliefert werden und permanent immer, der Spannungsbogen muss immer hochgehalten werden und ja.
Ja, manche Songs erfordern halt echt ein bisschen Geduld.
Ne? Genau.
Und wir hatten da ja vorhin so drüber gelästert, über dieses Schlageralbum, was jetzt auf 1 gegangen ist, da meinte ich ja, scherzeshalber, dass das so ins Herz geht. Aber hier, finde ich, hat man ja wirklich so das beste Beispiel. So, ja. Weil das trifft einen ja.
Ja, genau. Und ja, die Texte sind halt auch wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. So, also da ist,
genau, und da würde ich, wenn das in Ordnung ist, halt auch mal klar, so kurz einsteigen. Weil ich finde, und das war unter anderem auch so der Grund, warum ich mich für dieses Album für dich entschieden habe. Kann man das so sagen?
Ja.
Das klang
gerade ein bisschen. Das darf man so sagen.
Es klang gerade ein bisschen merkwürdig. Weil ich finde, soweit ich weiß, schreiben ja alle 4 oder je nachdem, wer gerade am Start ist, alle Mitglieder an den Songs mit. Aber es ist ja vor allen Dingen auch Anthony Kiedis, der da schreibt. Und ich finde, Anthony Kiedis ist jetzt echt nicht der stärkste Songschreiber. Nein. Aber auf dem Album finde ich das, was der da abgeliefert hat, also natürlich nicht im Alleingang. Und das finde ich auch so cool an den Red Hot Chili Peppers, weil das eine Band ist, bei der ich das Gefühl habe, die hat auch wirklich als Band fungiert.
Genau, so ein Gemeinschaftskollektiv.
Genau, du hast halt Anthony Kiedis am Gesang, du hast Flea am Bass.
Der auch mal Trompete zwischendurch spielen.
Genau.
Das finde ich total abgefahren irgendwie.
John Frusciante an der Gitarre oder auch Josh Klinghoffer, den will ich da auch gar nicht außen vor lassen. Und Chad Smith an den Drums. Und ich finde, du merkst halt, dass jedes Mitglied sein Aufgabengebiet echt beherrscht.
Ja.
Abgesehen davon, und das kommt jetzt so ein bisschen dazu, ich finde, Anthony Kiedis ist jetzt auch nicht der größte Sänger.
Definitiv nicht, nein.
Aber ich finde, er hat einen total hohen Wiedererkennungswert. Also wenn du einen Song hörst, dann hörst du sofort, dass es Anthony Kiedis ist, beziehungsweise die Red Hot Chili Peppers. Also das, und das ist ja schon mal was.
Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ich versuche gerade herauszufinden, welcher Song das nochmal war, der ehemaligen Mitglieder gewidmet ist. Und zwar ist das, der ist in den Ende 80er gestorben, und zwar
Hille Slovak.
Genau. Und der ist interessanterweise auch an einer Überdosis Heroin gestorben.
Genau.
Interessanterweise deswegen, weil die Chili Peppers haben sich 83 gegründet und der Hillis und ich meine Flea haben sich damals zusammengesetzt, als Anthony Kiedis Anfang der 80er sein Drogenproblem das erste Mal richtig hatte und gesagt, wir machen jetzt hier erstmal eine Pause mit den Chili Peppers und wenn du dich beruhigt hast, dann machen wir weiter, haben sie dann tatsächlich wohl 1,5 Jahre später gemacht und ein paar Jahre später stirbt genau dieser Hillis halt auch an einer Überdosis und das ist schon irgendwie bitter irgendwie.
Total.
Und da gibt es halt auch einen Song auf dem Album, This is the place. So, danke. wird ihm halt gewidmet und da wird dann halt auch nochmal wirklich, das ist halt echt tiefgründiger Scheiß, der total da gesungen wird. Ne? Und das ist echt gut gemacht, muss man fairerweise sagen.
Ja, auf jeden Fall. Aber wir hatten ja auch gerade kurz in der Pause so ein bisschen drüber gesprochen. Ich finde es halt auch echt krass, seit wann die schon am Start sind, weil ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass sie ja mit Californication, dem Album von 1999, erst so richtig durchgestartet sind.
Ja.
Und ja, dann ging es ja gefühlt nur noch nach oben. Also der Rest ist ja wirklich Geschichte, da braucht man nicht groß Worte drüber verlieren. Aber ja, die haben sich das echt so erarbeitet und ich finde, es lohnt sich auch echt mal so in die alten Alben reinzuhören, weil man da auch noch mal finde ich mehr hört, dass sie vom Funk kommen.
Genau.
Und dass sie sich, natürlich eine reine Vermutung, aber das auch so ein bisschen finden mussten oder vielleicht auch finden lassen wollten. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass das auch eine Band ist, die macht halt auch so das, worauf sie Bock hat.
Was ich interessant finde, ist halt, dass Under the Bridge zum Beispiel ja von diesem Blood Sugar Sex Magic Album ist. Und ich finde, eigentlich ist das ein Song, der hätte auf Californication drauf sein
ja,
können.
Ja, das oder? Stimmt. Auf jeden Fall. Ich vergesse das ehrlich gesagt auch ganz oft, weil ich habe ja nämlich gerade groß rumgetönt. Ja, mit Californication ging es dann so richtig los. Aber du hast natürlich recht. Ich meine, auf Blood Sugar Sex Magic von 1991.
91 sogar, ja.
Ist ja Under the Bridge drauf, was ja auch echt ein Überhit war.
Ja.
Und ja, wahrscheinlich muss ich meine Aussage von eben echt nochmal revidieren, weil ich denke auch gerade so, wo ich sehe, Mother's Milk von 89 ist jetzt, glaube ich, auch nicht ein Album, was man so leichtfertig vergessen sollte.
Nein, sicherlich nicht, aber trotz alledem ist es wirklich so, dass man sagen kann, mit Californication,
ja,
da sind sie wirklich da angekommen, also auch musikalisch da angekommen, wo sie ja bis heute, glaube ich, eigentlich immer noch für stehen und wo man die Chili Peppers für kennt. So.
Ja.
Also klar, irgendwo ist dieser Funk-Unterton immer noch drin, aber nicht mehr so stark wie auf den ja. Anfangsalben, definitiv nicht.
Also ich fand gerade so jetzt die beiden letzten Alben, The Getaway von 2016 und I'm With You von 2011, beide mit dem Gitarristen Josh Klinghoffer und ohne John Frusciante. Ich fand, die waren schon sehr poppig und
ja.
Ja, auch ein bisschen seicht. Auch darüber hatten wir uns eben gerade noch mal kurz unterhalten. Du fandest ja I'm With You richtig schwach,
ja.
Ist schlecht.
Also das ist definitiv ein Album, was ich nicht höre zwischendurch.
Ja, also ja. Ich finde, da sind so zwei, drei Tracks drauf, die okay sind, mehr aber halt auch nicht.
Mhm.
Ja, aber ich glaube auch, das Ding ist einfach, die Band ist mittlerweile auch in so einer Position, die kann halt machen, was sie will. Ne?
Ja, Jungs, und das, was ja auch völlig okay ist.
Auf jeden Fall, also, das war auch gar nicht wertend gemeint.
Nö.
Aber
ich bin tatsächlich mal gespannt auf das, was jetzt als nächstes wieder rauskommt, wenn John Frusciante da wieder mitmischt und vor allem ja auch für die Arrangements ja auch zuständig ist am Ende.
Zumal vor dem Hintergrund, dass ja, die Soloalben von John Frusciante meistens komplett anders sind. Also da ist Elektro auch dabei. Und ja, das würde mich dann halt auch mal interessieren, was davon dann vielleicht in das neue Album mit einfließt.
Ja, ich bin mal gespannt, ob Rick Rubin wieder von der Partie ist, weil die letzten Alben hat er, ich weiß gar nicht, ob es die letzten auch waren, aber zumindest bei The Way und Californication und Blood Sugar Sex Magic, da war er auf jeden Fall auch dabei. Bei One Hot Minute weiß ich es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Aber interessanterweise, und da wurde ja auch irgendwie mal für die Aufnahme irgendwie so ein bisschen kritisiert, kann ich das auf By the Way gar nicht so nachvollziehen. Also ich finde, es ist relativ gut produziert.
Auf jeden Fall.
Wenn man es, ich höre ja viel über Kopfhörer auch immer und also ich würde jetzt nicht sagen, dass es. Also da gibt es schlechter produzierte Sachen.
Ja.
Und was ich aber auch gelesen habe heute noch, war, dass Rick Rubin, so wie sich das Album heute anhört, by the way, damals wohl extrem dagegen gesteuert hat, was die eigentlich im Ursprung vorhatten. Weil das Album sollte viel, viel härter sein.
Okay.
Und nicht so melodisch, wie es jetzt am Ende da ist. Und das finde ich relativ interessant, weil
total.
Weil Rick Rubin muss man halt wissen, der hat halt auch mal Slayer irgendwann produziert.
Ja,
später Metallica mit Death Magnetic noch und so weiter. Ja. Hat aber auch so Leute wie
Jay-Z
produziert.
Und oder bin ich da völlig auf dem falschen Weg? Run-DMC?
Run-DMC hat er auch gemacht, auch, ne? Genau. Ja. Ja. Ist relativ, wer ihn nicht kennt, also wenn man ihn so sieht, der sieht aus wie so ein, wie sieht der aus? Er hat so einen wahnsinnig langen grauen Bart, Halbglatze.
Ich glaube,
läuft immer barfuß, glaube ich, rum.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Rick Rubins Leben besteht mittlerweile aus Musik produzieren und Yoga machen.
Genau,
ich glaube, der Typ ist tiefenentspannt.
So todesspirituell unterwegs, glaube ich.
Ich hatte auch mal, ist bestimmt auch schon 10 Jahre her oder so, ich hatte mal im Rolling Stone Magazine so ein göttliches Foto gesehen von Rick Rubin zusammen mit Anthony Kiedis.
Ja.
Wie sie zusammen in Los Angeles da am Venice Beach auf so, in Deutschland würde man, glaube ich, sagen, Bonanza-Rädern halt so den Strand entlang fahren und ich glaube, einfach eine gute Zeit haben.
Ja.
Und ich hatte Rick Rubin immer mal wieder in Dokus gesehen, wo es jetzt nicht direkt um ihn ging, aber wo er halt einfach dabei war.
Hm.
Ich glaube, der Typ ist tiefenentspannt. Der macht sein Ding.
Eine Sache habe ich noch mal, hast du die Chili Peppers schon mal live gesehen?
Nein.
Hast du noch nicht. Ich habe nämlich, weil wir ja vorhin über Beatsteaks gesprochen haben und dem, wie ich an die Beatsteaks gekommen bin, 2002 auf dem Hurricane Festival, da habe ich die Beatsteaks halt live gesehen. Großartiger Auftritt. Und witzigerweise habe ich gerade festgestellt, dass die Chili Peppers auch Headliner waren. Und ich die damals auch, habe ich damals auch tatsächlich gesehen. Ich muss sagen, dass der Auftritt damals richtig, richtig gut war.
Mhm.
Wirklich, wirklich gut. Aber ich habe sie 2004 nochmal bei Rock am Ring gesehen. Und da waren sie wahnsinnig schlecht.
Ja.
Und das ist, also ich glaube, da kaufst du manchmal auch so ein bisschen die Katze in den Sack.
Ja, das glaube ich auch, weil ich kenne jemanden aus meinem Bekanntenkreis, der war 2006 in Hamburg bei einem Chili Peppers Konzert. Das war damals die Stadium Acadium Tour.
Mhm.
Und das war wohl auch ein komplettes Desaster. Irgendwie Anthony Kiedis hat, glaube ich, 20 Minuten gesungen, ist dann von der Bühne gegangen. Dann hat die Band noch eine Stunde zusammen gejammt. Und das war's dann halt. Ey. Und ich möchte nicht lügen. Ich glaube, eine Karte hat 120 Euro gekostet.
Ja, wahrscheinlich. Oder so.
Das ist
aber
ultra bitter. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Aber ich glaube, es ist auch nicht immer ganz leicht. Gerade mit Anthony Kiedis.
Ich vergleiche den immer ganz gerne mit Liam Gallagher. Die sind vom Typ her irgendwie
ähnlich. Findest du?
Ja, irgendwie. Liam Gallagher ist ja auch so einer, so wenn er dann meint, irgendwann keinen Bock mehr zu singen, so, dann hat er einen Kratzer in der Stimme und geht einfach von der Bühne.
Ja, witzig, weil ich meine, klar, dass irgendwie nach 20 Minuten von der Bühne gehen oder in manchen Fällen auch gar nicht kommen, das geht natürlich gar nicht.
Ja.
Aber ich finde, der wirkt eigentlich immer ganz sympathisch auf mich. Also der wirkt jetzt nicht direkt wie ein Arschloch.
Ja, das stimmt. Aber, das kann Liam Gallagher besser.
Auf jeden Fall. Aber ja, ganz einfach ist der sicherlich auch nicht.
Nee.
Und ich hatte auch schon häufiger gehört, dass der sich bei Konzerten wohl auch regelmäßig versingt oder den Text vergisst. Und Anthony Kiedis. Und das wohl auch bei Hits, wo man so denkt, Alter, das hast du doch bestimmt schon 2000 Mal gesungen und hat dann halt irgendwelche Aussetzer. Naja, waren da auch noch andere Faktoren im Spiel. Man
weiß ist ja witzig, aber also ist ja auch interessanterweise nochmal irgendwann wieder rückfällig geworden, glaube ich, ne, mit seiner Drogensucht irgendwie.
Das kann gut sein.
Und zwar irgendwie so ganz kurios war er wohl beim Zahnarzt und hat eine Spritze bekommen und daraufhin ist er wohl wieder rückfällig geworden. Also ganz bitter.
Irgendwie. Scheiße. Ich kann mich nur daran erinnern, dass er eine Zeit lang mal mit Heidi Klum zusammen war.
Das habe ich heute das erste Mal gelesen.
Echt?
Bestimmt ist mir das schon mal über den Weg gelaufen, habe ich aber irgendwie wieder direkt verworfen.
Ja, ich weiß nicht, warum ich sowas nicht vergesse, aber daran kann ich mich noch erinnern. Aber ich glaube, es war ja auch nicht lange. Ich kann mich da nur noch dran erinnern, dass
ich sag mal so, mit wem war Heidi Klum noch nicht zusammen, ne?
So Flavio Briatore.
Ziel.
Die war ja auch mal verheiratet, ne? Ende der 90er. Nee, also mit Ziel auch, aber davor auch, Ende der 90er. Dann war sie ja mit Vito Schnabel zusammen, diesem Kunsthändler.
Oh Gott.
Und jetzt
sind wir wieder im Gossip gelandet.
Wir kommen bei Liederabend, der Gossip-Talk. Aber jetzt ist sie ja mit Tom glücklich.
Tom Kaulitz, bester Mann.
So, jetzt habe ich gerade komplett den Faden verloren. Jetzt sind wir kurz in die Klatschschiene geraten.
Klatsch
und aber auf jeden Fall, daran kann ich mich nämlich noch erinnern, dass Ermann, ich glaube, es war wahrscheinlich nicht mal ein Jahr oder so, auf jeden Fall mit Heidi Klum zusammen war. Und dann wurde er noch mal im Nachhinein interviewt. Und dann meinte er, und das fand ich irgendwie auch ganz sympathisch, dann meinte er so, ja, dass sie eine ganz besondere Frau ist. Und irgendwie, ja.
Das fand ich, kann man so und so auslegen.
Ich glaube, es war positiv gemeint.
Okay.
Naja, zurück zur Musik.
Was würde es für dich der stärkste Song auf dem Album? Was würdest du sagen? Also so aus dem Gefühl heraus?
Ich finde Don't Forget Me total stark.
Mhm.
Einmal textlich, aber auch musikalisch. Dieser Bassriff, sich quasi durch den ganzen Song zieht. Das Drum-Arrangement finde ich echt gut gemacht. Und also es kommt schon gut auf dem Album rüber, aber ich kann nur empfehlen, sich den Song auch mal live auf YouTube oder so reinzuziehen, weil live die Gitarren-Soli von John Frusciante in dem Song, Wahnsinn. Also ich meine, er ist ja in meinen Augen ein fantastischer Gitarrist.
Ja.
Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass er wohl in seiner Jugend bis zu 12 Stunden am Tag Gitarre gespielt hat. Aber, und das fand ich dann halt umso interessanter irgendwie, dann ist er halt bei den Chili Peppers ausgestiegen. Ich glaube, das erste Mal, oder ich glaube, nach Stadium Arcadium war ja, glaube ich, das zweite Mal.
Genau, ne, das zweite Mal, ja.
Ist. Und dann hat er sich, glaube ich, vor allen Dingen erstmal seiner Heroinsucht gewidmet.
Das ist ein Trendding, oder?
Ist echt ein Trendding und hat sich, hat viel gemalt. Und das hat er in irgendeinem Interview, glaube ich, erzählt. Und dann hat er halt wirklich jahrelang keine Gitarre gespielt.
Okay.
Und ich glaube, musste das dann erstmal lernen, ist ein bisschen falsch. Aber er musste wohl erstmal wieder so ein bisschen reinkommen und irgendwie.
Ja,
fand ich das echt ganz interessant und irgendwie auch sehr künstlerisch, dass er, dann malt er halt, dann macht er wieder Musik und finde ich halt irgendwie ganz cool. Ich meine, das mit den Drogen jetzt weniger, aber das, ich meine, und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass er allein schon finanziell auch in einer Position ist, wo er wahrscheinlich mittlerweile echt das machen kann.
Das sind die aber ja wahrscheinlich alle, davon mal ab so. Also die haben ihre Schäfchen alle im Trocknen.
Und aber ich mag ihn als Gitarristen auf jeden Fall sehr, sehr gerne. So die Soloscheiben von ihm fand ich immer sehr unterschiedlich.
Ja.
Aber es gibt ja hier The Will to Death zum Beispiel, so ein Solo-Song von ihm, sehr traurig. Großartig. Cool. Zu deiner Frage zu kommen, so Don't Forget Me ist so einer meiner Top-Tracks.
Also bei mir ist es definitiv Vince Queen und das nochmal eben, das, und den möchte ich tatsächlich auch direkt dann auf die Playlist dann später raufhauen.
Wird gemacht.
Sehr gut.
Ja, Can't Stop ist für mich leider so ein bisschen ausgelutscht.
Genau, das ist nämlich auch mein Problem mit diesen, mit den Song. Also Can't Stop und tatsächlich By the Way auch.
Ja.
Die sind einfach, die sind super,
aber
die sind halt auch zu oft einfach gespielt worden irgendwann mal.
Und das Gleiche habe ich halt auch tatsächlich mit Californication, dem Song.
Mhm.
Kann ich irgendwie auch nicht mehr so gut hören, was ich noch total gerne mag, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ihn gerne auf Gitarre spiele. Nicht, dass ich es 1:1 könnte, aber
nicht.
Other Side.
Ah, okay.
Finde ich auch noch ziemlich cool.
Ja.
Aber dadurch, dass sie halt so viele Hits haben, finde ich, ist halt vieles.
Kannst du nicht alles auseinander. Es ist halt wirklich ein gutes Album. Also kann man echt nicht. Kommt man nicht drum rum, das wirklich so zu sagen.
Das Cover ist auch geil,
finde ich. Ja, stimmt. Ich, wie ich damals auf das Album tatsächlich aufmerksam geworden bin, habe ich dann auch nochmal zurück überlegt. Das ist tatsächlich, meine Ex-Freundin hat es damals zu Weihnachten geschenkt bekommen.
Mhm.
Und wir haben es damals dann tatsächlich in meinem Polo 86C.
Da ist er wieder.
Da ist er wieder. Haben wir es dann tatsächlich damals immer gehört. Und das ist. Das ist irgendwie echt so hängen geblieben. Und da, das ist, das ist halt auch tatsächlich auch ein gutes Autofahr-Album.
Total, auf jeden Fall.
Ja,
ja, und ich finde auch, wie bei den Beatsteaks mit Living Targets, das kannst du von vorne bis hinten durchhören, meiner Meinung nach. Und ja, finde ich auch noch mal so ein bisschen krasser als jetzt bei dem Beatsteaks-Album. Gefühlt auch kein Füller oder so. Oder wo du so denkst, ja, da haben sie jetzt ein bisschen nachgelassen oder den Song hatten sie vielleicht noch übrig. Ich finde, klar gibt es so Songs, die mag ich lieber als die anderen auf dem Album, aber so grundsätzlich. Tatsächlich
war für mich damals im Ursprung dieser Minor, das Minor Sing war so für mich der beste Track auf dem Album. Und dann, wenn man dann halt ein bisschen nochmal weiterhört, die letzten zwei Songs, dann wird mit Warm Tape, das ist tatsächlich so ein bisschen, wenn man das Haar in der Suppe finden möchte, dann ist es vielleicht Warm Tape, glaube ich.
Ja, okay, da gebe ich dir recht.
Und dann kommt halt Venus Queen. Und da habe ich ja schon mehrfach gesagt.
Ist auch schon auf der Playlist.
Ja, dankeschön, sehr gut. Was ich nochmal eben Sachen, also mal off by the way, also das Album. Hast du dir mal dieses Drum Battle mit Chad Smith und Will Ferrell
angehört? Ja, das ist bei Jimmy Fallon, ne?
Genau.
Es ist zu geil.
Es ist zu witzig, weil die beiden sich auch einfach, also die es nicht wissen, die beiden, Will Ferrell und Chad Smith, beide Schlagzeuger. Will Ferrell ist halt Schauspieler, man kennt ihn aus Filmen wie Old School zum Beispiel oder so.
Er hat viele Klamauk-Filme
gemacht. Genau, diese ganzen Klamauk-Filme. Und die sehen sich halt wirklich fast zum Verwechseln.
Es ist super witzig.
Und dann können die halt auch beide noch Schlagzeug spielen und battlen sich dann bei Jimmy Fallon. Das ist echt schon super witzig.
Ja, also das kann man wirklich nur empfehlen. Ich glaube, ich habe es mir schon an die 300 Mal angeguckt. Aber es ist wirklich zu geil, weil Will Ferrell auch einfach, jetzt verwechsel ich sich schon.
Ja, genau.
weil Will Ferrell wirklich mega witzig ist.
Ja.
Und Chad Smith auf der anderen Seite auch total cool ist, weil er das mitmacht.
Genau.
Und weiß noch dann, wie es die erste Runde des Drum Battles und Will Ferrell sagt irgendwie zu Chad Smith, looks like a baby who tries to play the drums. So, das ist halt fucking Chad Smith.
Ja,
und
genau.
Also zieht es euch rein. Es ist einfach mega witzig.
Ja.
Total cool. Ja, stimmt.
Ja.
Da hätte ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Aber es ist ein guter Hinweis.
Als ich eben den Namen nochmal gelesen habe und denkst du, Chad Smith und Will Ferrell.
Ja.
Ich liebe ja Will Ferrell auch. Also
der ist
geil. Halt, der macht halt Quatschfilme, aber halt quatschgeil.
Total.
Ja, damit haben wir eigentlich fast, glaube ich, so auch dieses Kapitel abgeschlossen.
Genau,
oder?
Ja. Würde ich auch sagen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schickt uns gerne eure Meinung zu den beiden Alben.
Ja.
Vielleicht findet ihr ja das eine oder das andere Album oder vielleicht beide auch total kacke oder mega gut. Lasst es uns wissen.
Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, ne?
Immer her damit. Schlagt uns auch gerne ein Album vor, über das wir sprechen sollen. Und ansonsten
können wir wie immer nur darauf nochmal verweisen, bitte, wenn ihr bei Spotify sowieso die App gerade auf habt, gebt uns eben noch ein Sternchen.
Genau.
Und
schaut bei Instagram vorbei.
Schaut bei Instagram vorbei und ja.
Ansonsten
war's das für heute.
Genau.
Oder?
Ja. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Passt auf euch auf.
Bleibt gesund.
Bleibt gesund. Und hört fleißig Musik.
Bis dann. Tschüss.